kurz davor, dass du währenddessen auf den Tisch noch ein paar Pakete packst, während du nicht dran bist.
Ja, so ungefähr, genau. Ich habe bloß keinen so einen Stummschalter an meinem Mikrofon, deswegen.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu dieser neuen Folge von Behind Board Games. Das ist jetzt ein bisschen weird für uns alle, die wir hier sitzen, weil wir spontan entschieden haben, eine Folge 2 zu teilen. Jedenfalls seid ihr bei Behind Board Games. Ich bin Christian und der Chris ist heute auch dabei. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Und ich begrüße außerdem auch in diesem zweiten Teil zu unserem Spiel des Jahres Orakel Sascha Rudolph, ja, Geschäftsführer und so weiter von spieletastisch.de. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
So, und heute, beziehungsweise ja, jetzt, wenn ihr das hört, ja, das ist wahrscheinlich heute, werden wir unsere Tipps zum Spiel des Jahres abgeben. Davor möchten wir aber noch ein bisschen in aller Kürze über die Bedeutung von solchen Spielepreisen zu reden. Chris, du hast da ein bisschen was vorbereitet.
Ja, ich bin diesmal mal vorbereitet, ausnahmsweise. Also auch von mir geht heute journalistisches Geschick aus. Und zwar, ich habe mir einfach mal angeschaut, was es so für Spielepreise gibt und euch ist wahrscheinlich allen bewusst, sowohl euch hier, den ich rede, also Christian und Sascha, als auch allen Zuhörenden, dass das Spiel des Jahres, wie wir es kennen, keine deutsche Erfindung in der Art und Weise ist. Also es gibt in Europa mehrere Länder, in denen es jährliche Spielepreise gibt. Die bekanntesten sind wahrscheinlich der Astor in Frankreich, der seit 1989 verliehen wird, und der österreichische Spielepreis, der seit 2001 verliehen wird. Das Spiel des Jahres wird übrigens seit 1979 verliehen. Und jetzt habe ich schon die erste Frage an euch. Ich hätte jetzt gern so einen Wer-wird-Millionär-Jingle. Weiß jemand, was das erste Spiel des Jahres 1979 war?
Das wissen wir wahrscheinlich beide, oder Sascha?
Ja, es war Hase und Igel. Haben wir auch damals gekauft und gespielt. Ich bin wahrscheinlich zu alt, um es nicht zu wissen. Also ich hatte das zu Hause. Ich habe sogar noch diese Originalvariante zu Hause. Haben wir, glaube ich, sogar mal gespielt in irgendeinem Video von uns.
Ich habe es auch vor einem Dreivierteljahr mal gespielt und ich fand es scheußlich.
Ja, darum geht's nicht.
Muss ich sagen, ich fände es für damals, für 79, ein mega gutes Spiel, weil es halt ohne Würfel auskommt und sonst was, sondern das heißt, es ist natürlich viel Rechnerei und Mathematik dabei und so weiter. Man gibt halt da immer nur Karotten aus, um seine Figur weiterzusetzen. Und es wird halt immer teurer, je mehr Schritte man auf einmal machen möchte. Und ich sag, für damalige Verhältnisse absolut, finde ich, super gutes Spiel. Weil man halt eben nicht dieses klassische, ich würfel und schau mal, auf welchem Feld ich lande und was da passiert ist, sondern man wirklich auch so ein bisschen mit Taktik rangehen kann, aber anderes Thema.
Ja, da habt ihr mich schon mal schön Kiel holen lassen, weil ich das so aus der Kanone hätte nicht sagen können. Aber ich bin, was das Thema angeht, vielleicht auch ein bisschen ungebildet. Aber zurück zum Spiel des Jahres. In Europa und weltweit gibt es mittlerweile mehrere Länder, die es anbieten. Ich habe jetzt nicht jedes Land der Welt quasi darauf untersucht, ob es ein Spiel des Jahres oder ein Pendant dazu gibt. Aber es gibt in Europa 16 Länder, die solche Preise aussprechen oder vergeben im Jahr und insgesamt 25 weltweit. Obwohl die Zahl halt eventuell auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, denn das ist eine Wikipedia-Quelle. Wie gesagt, 191 Länder der Erde konnte ich jetzt nicht danach kontrollieren, ob sie ein Spiel des Jahres haben. Aber warum will ich da überhaupt mit euch drüber reden, kurz? Was hat das mit unserer Folge zu tun? Es gibt jedes Jahr massive Gemeinsamkeiten in den Nominierungslisten. Und darum soll es jetzt gehen. In den letzten 5 Jahren gab es 16 Übereinstimmungen der europäischen Spielepreise. Und zwar hinsichtlich dessen, dass sie entweder gewonnen haben oder aber, dass sie nominiert worden sind. Und zwar habe ich mich dabei immer an den Spielen in Deutschland orientiert der letzten 5 Jahre und habe einfach mal geschaut, wo in welchen Ländern diese Spiele im gleichen Jahr nochmal aufgetaucht sind. Und jetzt möchte ich euch gar nicht groß auf die Folter spannen. könnt ihr euch vorstellen, was die beiden, also es sind zwei Titel, die am meisten in Deutsch, in Europa Spiel des Jahres Titel gewonnen haben oder zumindest nominiert worden sind. Könnt ihr euch vorstellen, was das gewesen sein könnte?
Das ist ganz schön schwierig. Also irgendwelche absoluten Favoritensiege wahrscheinlich, die dann auch in anderen Ländern genauso gut ankamen. Ja, könnte ich jetzt nur raten. Ich weiß vor allem nicht, ob das aus einer Zeit ist, wo es noch wenig Spiele gab. Das könnte ich mir vorstellen.
Nee. Also es sind die letzten 5 Jahre, Christian.
So, die letzten 5 Jahre, sorry, da hatte ich dir nicht zugehört.
Also ich würde mal vielleicht Cascadia nennen, weil es für mich so ein, also damals wirklich ein Favoritensieg war, was ich mir durchaus vorstellen könnte, was auch in anderen Ländern entsprechend gut angekommen ist.
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, ja.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Cascadia ist nämlich dabei. Es gibt aber noch ein weiteres Spiel, was genauso oft auch in anderen europäischen Ländern gewonnen hat wie Cascadia. Wir kennen es alle und wir haben es alle mehrfach schon gespielt, hundertprozentig.
Ich muss gerade tatsächlich überlegen, welches die letzten 5 Titel waren in den letzten 5 Jahren. Also ich meine, klar, wir hatten Skyteam, wir hatten Dorfromantik, wir hatten Cascadia. Was waren denn davor? Pictures oder sowas war, glaube ich, noch in den letzten 5 Jahren nochmal irgendeiner.
Also ich hätte jetzt Just One genannt, wenn das in den letzten 5 Jahren ist, aber es könnte ein Jahr rausrutschen vielleicht.
Genau, das war 2019. Just One hat aber auch in vielen europäischen Ländern auch Titel geholt. Ich muss dazu sagen, es sind halt nicht nur Spiele des Jahres, sondern auch Kennerspiel des Jahres Titel gewesen, die ich hier untersucht habe. Und das zweite ist ein Kennerspiel, das auch in europäischen Ländern gewonnen hat.
Dann muss es die Crew sein eigentlich.
Ja.
Das ist auch gesagt, ja.
Also auch die Crew war insgesamt genauso häufig wie Cascadia in europäischen Ländern vertreten. Nämlich hat 4 Preise gewonnen, also 4 Landespreise in dem Sinne. Ich könnte euch jetzt aber aus dem Kopf leider nicht mehr sagen, was insgesamt, also wie oft, also in welchen Ländern es gewonnen hat. Das liegt aber auch mit daran, dass wir ja zwar auch sehr viele Spielepreise haben. Wir haben ja auch den Deutschen Spielepreis und den Innovationspreis und so weiter und so fort. In anderen Ländern ist der Spiel des Jahrespreis aber noch weiter aufgespalten. Da gibt es nicht den Kennerspiel, Kinderspiel und den Roten Purple oder Spiel des Jahres, sondern gibt es das beste Zwei-Personen-Spiel, das beste Expertenspiel. Deswegen ist es nicht so einfach nachzuvollziehen. Warum mache ich das? Ich wollte euch damit einfach mal vermitteln, dass ein Blick auf die Vorjahressieger und diesjährigen Sieger in anderen Ländern auch ein kleiner Hint dafür sein können, was in Deutschland gewinnt. Also ich weiß nicht, ob man auf das Spiel des Jahres wetten kann. Man kann eigentlich auf alles wetten. Man kann auch wetten, ob es morgen regnet. Ich will keine Wettspiele hier irgendwie proklamieren oder anpreisen, aber der Blick in die Glaskugel lohnt sich immer auch, wenn man einen Blick in unsere Nachbarländer wirft. Das war's auch schon als kleiner Einwurf, was das Thema angeht. Wir wollen aber heute weitermachen mit den Spiel des Jahres Nominierungen von uns und von weiteren eingespielten Beitragenden. Christian, möchtest du weitermachen?
Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich glaube, da hätte ich einfach abschreiben sollen, was mit den anderen Preisen gewonnen hat. Jo, dann machen wir mal weiter mit dem Spiel des Jahres, also quasi der Kategorie, die für die breite Masse, für den kommerziellen Erfolg sicherlich noch deutlich wichtiger ist. Ich denke, es ist jedem klar, der hier zuhört, dass die Stückzahlen, die du mit dem Spiel des Jahres verkaufst, wirklich enorm sind. Und das ist mit dem Kennerspiel nicht unbedingt so. Das ist sicherlich auch ein bisschen verkaufsfördernd, aber das Kennerspiel ist auf jeden Fall, ja, was das Kommerzielle angeht, deutlich weniger relevant. Sascha, mach doch mal den Anfang mit einem Spiel.
Ich mache mal einen Anfang mit einem Spiel. Wurde, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal von jemandem einen Beitrag genannt. Medium ist von Perdix Spiele, ist auch so ein Kommunikationsspiel, was man mit bis 8 Spieler ist es angegeben, auf der Schachtel spielen kann. Es spielen immer 2 Sitznachbarn miteinander. Das heißt, man hat Karten mit verschiedenen Begriffen aus verschiedenen Kategorien auch. Einer spielt eine Karte aus und der andere spielt dann eine andere Karte aus, die er denkt, passt dazu, weil beide müssen sich dann eine Umschreibung für diese 2 ausliegenden Wörter ausdenken. Und wenn wir sagen, ich habe eins, zählt man quasi runter, 3, 2, 1, beide nennen ihre Wörter gleichzeitig. Und wenn es das gleiche Wort ist, kriegt man die höchste Punktzahl. Wenn es da noch nicht klappt, dann kann man mit den dann genannten Begriffen weiterspielen, glaube ich, bis zu 3 Versuche. möchte ich einfach auch, weil es von einem kleinen Verlag und einem neuen Verlag kommt, einfach nicht unerwähnen lassen. Ich habe das schon jetzt auch in vielen verschiedenen Runden gespielt, kam auch in den meisten Runden gut an, aber es gab auch Runden, in denen es nicht so gut funktioniert hat, weil, keine Ahnung, man es irgendwie nicht geschafft hat, die Begriffe gleichzeitig zu nennen. Und dann funktioniert es halt schlicht auch nicht, das Spiel so. Und wenn man es in großen Runden spielt, dauert es mitunter halt natürlich auch sehr lange, bis man wieder dran ist, weil es einmal den ganzen Runde herum um den Tisch geht. Drei Personen, drei Versuche pro zwei Personen dann halt immer angeht, immer laufen und das halt sich auch dann durch ein bisschen ziehen kann. Nichtsdestotrotz, ich möchte es erwähnen, mir hat es in jeder Runde bisher eigentlich immer trotz allem viel Spaß gemacht und fand ich einfach ein schönes Partyspiel.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Das ist im Original schon 2019 erschienen, ist also schon relativ alt. Ich würde es aber auch so sehen, dass es in einigen Gruppen einfach gar nicht funktioniert. Und dass das deswegen ein K.O.-Kriterium ist. Ich mag es aber auch sehr gerne. Chris, wie ist es bei dir?
Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, die Gruppenkonstellation ist super wichtig, ob es funktioniert, ob man sich kennt, ob man ein Gefühl füreinander entwickeln kann. Ich glaube, es ist kein K.O.-Kriterium fürs Spiel selbst, aber für die Nominierung wahrscheinlich. Mein erster Tipp fürs Spiel des Jahres wird hier keinen überraschen. Das ist Kessel Combo. Wir haben es in der letzten Folge schon in Einspielern gehört. Kleines, also der geistige Nachfolger von Faraway, von dem gleichen Autorenteam bei Cosmos rausgekommen. Auch ich konnte wieder nicht warten, bis es auf Deutsch draußen ist. Das heißt, ich habe die englische Version mit wunderschönen kleinen Miniaturschlüsseln aus Metall, die Christian mir auf der Messe geschenkt hat, die das Spiel nochmal für mich natürlich besonders emotional machen, wenn ich es raushole. Ja, was will man sagen? Kleines Kartenspiel. Man baut ein 3x3 Grid aus Karten und jede Karte hat gewisse Bedingungen, also beziehungsweise gewisse Siegpunktebedingungen drauf. Sie müssen an einer bestimmten Stelle liegen oder man kriegt Punkte für irgendwelche Farben, die man sammelt. Optisch kann man drüber streiten, ob das wirklich hübsch ist. Ich finde diesen Comic-Stil eigentlich ganz cool und es funktioniert in jeder Konstellation. Also es ist für mich einfach das Spiel, was ich raushole, wenn ich nicht weiß, was ich Leuten zeigen soll, dann hole ich Kessel Combo raus und alle am Tisch haben Spaß. Habt ihr es? Ihr habt es auch schon gespielt. Christian weiß ich hundertprozentig und Sascha bestimmt auch.
Ja, dann fange ich mal an. Ja, ich habe es auch gespielt, auch schon ein paar Mal inzwischen. Bin auch immer dabei, aber ich muss sagen, ich bin ja sowieso bei Spielen immer dabei, egal was das für ein Spiel ist, also dass jetzt jemand bei mir die größte Gurke hinlegen würde, was ich jetzt natürlich für Kessel Combo nicht sagen würde. Mein Favorit ist, also mein persönlicher Favorit ist das Spiel auch trotzdem nicht, also ich würde halt immer dieses Faraway ziehe ich dem Spiel tatsächlich aktuell immer vor. Ich kann gar nicht sagen, warum oder woran es bei mir liegt. Ich glaube, es ist mitunter halt auch so, aber es ist halt bei Kartenspielen. Kartenspielen haben halt ihre Zufallskomponente. Und wenn ich halt jetzt auf, keine Ahnung, meine Geldsäcke sammle, sammeln möchte, und dann kriege ich halt ab dann plötzlich gar keine Karten mehr passend dazu, sieht's halt schlecht aus für mich. Aber nichtsdestotrotz kann ich es nachvollziehen, dass es ist wirklich ein interessantes Spiel, so von der Auswahl her. Dass man hat ja auch noch ein bisschen was durch die Schlüssel auch, wo man es beeinflussen kann, welche Karten man tatsächlich nehmen darf und so weiter. Absolut ein gutes Spiel. Ich glaube, es war auch eines unserer meist vorbestellten Spiele im Shop aller Zeiten bisher. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Es ist aber nicht mein Favorit, mein persönlicher.
Ja, ich habe Kessel Combo auch einige Male gespielt, zuletzt wirklich auch erst gestern am Tag vor der Aufnahme. Ich finde es sehr, sehr gut. Es hat auch ist weiter bei mir gewachsen. Beim ersten Mal dachte ich noch so, ja, ist okay. Witzigerweise haben wir ja zwei Spiele so im Familienbereich dieses Jahr, die so ein Grid aufbauen. Pixies würde ja auch, glaube ich, noch in den aktuellen Zeitraum fallen. Da ist für mich aber zu wenig dran, spielerisch. Bei Kessel Combo jetzt nach einigen Partien muss ich sagen, dass ich es auch wirklich sehr, sehr gut finde und ihm auch gute Chancen auf eine Nominierung einräume. Ich habe mir auch gedacht, ich finde Faraway auf jeden Fall besonderer. Es hat diesen besonderen Twist und den hat Kessel Combo meines Erachtens nicht ganz so. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich persönlich Kessel Combo weniger zufällig finde, weil ich immer Zugriff auf 9 Karten habe. Es gibt 2 Kartenreihen, die ausliegen, das sind 6 Karten und solange ich einen Schlüssel habe und den hat man eigentlich meistens, darf ich mit der Figur auch zur zweiten Kartenreihe wechseln und auch eine dieser 3 Karten nehmen. Das heißt, diese 6 Karten habe ich zur Auswahl. Oder ich entscheide mich, eine Kartenreihe neu zu machen, indem ich einen Schlüssel ausgebe. Und dann habe ich die Auswahl aus 9 Karten. Bei Faraway ist es so, wenn dann neue Karten ausliegen in der Mitte und ich nur hohe Karten auf der Hand habe, habe ich keine Chance, Erstzugriff auf diese Karten zu bekommen. Und es liegt nur eine Karte mehr aus als Personen, die mitspielen. Das heißt, wenn ich dann Letzter bin, weil ich nur hohe Karten auf der Hand habe und eine hohe Karte spiele entsprechend, dann habe ich, ja, die Auswahl aus zwei Karten. Und deswegen ist für mich Faraway deutlich glücksabhängiger, zumal damit ja alles stehen und fallen kann. Wenn mir dann meine Symbole fehlen für meine Wertung, dann habe ich plötzlich 0 Punkte statt 20 oder so. Und deswegen hat sich, glaube ich, jetzt in jüngster Zeit Castle Combo ein bisschen mehr festgesetzt bei mir. Aber ja, mal gucken, wie es bei mir mit den Nominierungen aussieht. Weil ich glaube, ich bin dran. Ich muss jetzt was nennen. Und ich nenne Agent Avenue. Agent Avenue, ein Zwei-Personen-Spiel, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Es ist super schnell gespielt. Ich würde sagen, innerhalb von 10 Minuten. Es gibt so einen kleinen Racetrack, wo jeder eine Figur hat. Und naja, wenn ich dran bin, spiele ich zwei Karten, eine verdeckt, eine offen. Und mein Gegenüber muss eine dieser Karten auswählen. Entweder die verdeckte, wo er gar nicht weiß, was es ist, oder die offene. Und da geht es darum, schöne Angebote zu machen. Mein Gegenüber könnte sich denken, hey, die Karte, die da offen liegt, die ist sehr gut, die will ich haben. Aber wer weiß, vielleicht ist eine noch bessere in der verdeckten Karte drin. Und das ist dieses lustige Mindgame, was es da einfach gibt. Es gibt noch eine fortgeschrittene Variante, da gibt es noch ein paar Sonderkarten, die noch extra Sachen machen, aber im Grunde genommen ist das das Spiel. Dann geht man eine gewisse Menge an Schritten, je nachdem, welche Karte man genommen hat. Sagen wir mal, die offene Karte habe ich genommen und dann gehe ich 3 Schritte und der andere hat die verdeckte genommen, geht da vielleicht nur 2 Schritte und dann habe ich einen Schritt quasi aufgeholt. Und das kann halt wirklich in ein paar Minuten vorbei sein. Habe ich ein paar Partien gespielt, weil es halt wirklich so schnell hintereinander gespielt ist und hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin auch der Meinung, dass es sehr kommerziell erfolgreich war. Und bei allen Leuten, die ich jetzt so, ja, mit denen ich so gesprochen habe, die es gespielt haben, ist es sehr gut angekommen. Sascha, du hast es nicht gespielt, oder?
Nein, ich habe es nicht gespielt, habe aber auch viel, viel positive Rückmeldung gehört. Und das ist für uns wirklich ein Verkaufsschlager, kann man sagen.
Ja, Chris, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, ich habe den Verlag noch gar nicht erwähnt, oder? Das wollen wir doch mal kurz nachholen. Nerdlab Games ist das.
Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich weiß, dass es sehr gut ankommt. Ich mag Zwei-Personen-Spiele. Ich bin aber manchmal dem ein bisschen überdrüssig. Deswegen gucke ich mir nicht mehr alles an. Ich finde da andere Spiele deutlich interessanter, auch im Zwei-Personen-Bereich. Fugitive zum Beispiel, also wenn es so in diese Agenten-Verfolgerrichtung geht, finde ich natürlich fernab von der Komplexität her viel zu viel, aber ich finde es halt von der Mechanik her spannender als Agent Avenue, aber ich kann auch inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen. Es hat mich bislang leider noch nicht abgeholt.
Ja, kann ja vielleicht noch kommen, weil es ja offensichtlich nominiert wird, weil ich habe es ja genannt. Ach, kannst es vielleicht dann auch dazu kommen, dass du es dir dann anschaust. Ich würde jetzt aber erstmal die nächste Person einspielen, damit wir die auch alle schön durchkriegen. Und wir machen weiter mit J. Und ich weiß nicht genau, ob ihr euch vorstellen könnt, wer sich dahinter verbirgt. Ich spiele die Person einfach mal ab.
Halli, hallo, hallöle. Ich bin's, Jens Merkel. Ihr kennt mich vielleicht als Autor von Spielen wie der Miezekatze. Man muss auch gönnen können oder auch Spaceship Unity oder Werwölfe Kids vor kurzem. Ja, der Chris hat mich gefragt, ob ich auch meine kleine Orakelei zum Spiel des Jahres beitragen möchte. Und das mache ich natürlich sehr gerne, indem ich anfange mit Bam, passt das! Warum? Naja, weil es irgendwie alle schon wissen, also versteht mich nicht falsch, Bombastas, ganz, ganz tolles Spiel, was es schafft, eine Deduktionsmechanik durch ein sehr greifbares Thema super fluffig zu machen. Man muss diese Art von Spiel natürlich mögen und das tun ja anscheinend extrem viele Leute ganz extrem sehr. Mein persönlicher Favorit wäre The Gang, was es quasi schafft, aus Texas Hold'em Poker ein kooperatives Spiel zu machen, verrückterweise, indem wir quasi invertiert blöffen, also umgekehrt, mit der richtigen Gruppe entstehen abendfüllende Runden. Und ja, ich liebe es, aber ich glaube, es wird der Jury ein bisschen zu speziell sein. Dann gibt's das wunderbare Krakel-Orakel, was es schafft, dass Leute, die nicht malen wollen, weil sie nicht malen können, stundenlang malen und dabei den Spaß ihres Lebens haben. Und noch erwähnen möchte ich auch das großartige Ich habe fertig von meinem Kollegen Marco Teubner, das einfacher nicht sein könnte, aber uns mit jeder aufgedeckten Karte überrascht und unterhält. Achso, genau. Und dann habe ich jetzt ganz neu ein paar Mal gespielt das gute Cities, was überraschenderweise, also beim allerersten Mal hat es mich noch nicht gepackt, aber ab der zweiten Partie war ich voll dabei, wieder so dieses, ja, sehr klassische Brettspiel, also Brettspiel wäre, was aber mit tollem Material daherkommt und halt eben schnell in einer einfachen Runde, in einer Familienrunde oder mit Casual-Playern super gut zu spielen ist. Deswegen würde ich jetzt orakeligerseits nominieren Bombasters von Pegasus Spiele, Cities von Kosmos und das Krakel-Orakel vom Top Verlag. Gewinnen wird, ja, ihr wisst schon wer. Beim Kennerspiel sieht das Ganze so aus. Mein persönliches Highlight 2024 waren die Astrobienen, auf Deutsch erschienen beim Feuerland Verlag. Ein tolles, tolles, obertolles Worker-Placement-Spiel mit Bienenschubsmechanik. Wenn ich aber auch hier mal die Orakel-Skills anwerfe, vermute ich, dass der Favorit Endeavor heißt. Ein super eleganter Table Building Worker Placement. Ja, wo es aber spannend bleibt, ob es die Jury nicht trotzdem doch etwas zu komplex findet, was auch auf die Bienen zutrifft und was sogar und viel zu sehr auf meine Highlights 2025 zutrifft, nämlich Seti und Menefer. Also auf jeden Fall, die sind leider zu komplex. Vielleicht wird's auch ganz anders laufen und sie nehmen wieder den unteren Rand der Komplexität. Dann wäre wahrscheinlich Faraway auch noch ein Spiel, was in Frage kommt. Also dieses, wir drehen unser Hirn auf rechts und spielen vorwärts und werten rückwärts. Auch ein ganz tolles Spiel. Ja, und weil es wahrscheinlich nicht in der roten Kategorie aufgenommen wird, nominiere ich einfach mal noch The Gang als Kennerspiel mit dazu, denn das Spiel gehört einfach gewürdigt. Das heißt also, meine Nominierten für das Kennerspiel wären Astrobienen von Feuerland, Endeavor, die Tiefsee von Frosted Games und The Gang vom Kosmos Spieleverlag. Heißen die Kosmos Spieleverlag? Kosmos. Jo, machen wird's wohl Endeavor, die Tiefsee. Das zu meinen kleinen Orakeleien. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Weiterorakeln und sage liebe Grüße und tschüss, euer Jens Merkel.
Ja, vielen Dank an den lieben Jensi. Sehr nett, dass du mitgemacht hast. Frank Kosmos Verlags GmbH ist offiziell, soweit ich weiß, aber ich glaube, Kosmos Verlag ist okay. Ja, Chris, du kennst Jens ja auch ein bisschen. Möchtest du irgendwas zu seinen Tipps sagen? Es waren ja viele dabei. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir nur auf vielleicht ein, zwei neue eingehen oder so in aller Kürze.
Also ich finde es erstmal spannend, dass er Miezekatze nicht promotet hat. Sein eigenes Spiel quasi. Nee, was ich super spannend finde, das haben wir jetzt auch schon zweimal gehört, ist Astrobienen. Wirklich ein cooler Worker-Placer. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass das in irgendeiner Art und Weise in die Richtung rutschen könnte. Aber das liegt halt wieder an diesem Zeitaspekt, dass für mich das Spiel schon früher rauskam, weil Apiary von Stonemaier Games halt schon auf der Messe 2023 genau gegenüber von Strohmann ausgestellt war. Deswegen habe ich so präsent im Kopf. Aber ja, ich habe es mehrfach erklärt und ich kann nachvollziehen, warum es Leute gut finden. Und ich finde es vom Aufforderungscharakter, aber auch von der Komplexität immer noch passend. Also es könnte halt genauso wie Endeavor zu komplex sein. Aber wenn sie am oberen Rand des Spektrums quasi fischen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich einen Honigtopf angeln.
Sascha, wie sieht's bei dir aus? Astrobienen, irgendwelche Berührungspunkte damit? Ist das gut gelaufen?
Ja, ist gut gelaufen. Ich habe es auch schon gespielt. Also ich fand es auch, also mir hat es auch richtig Spaß gemacht zu spielen. Also es hat für mich auch eine angenehme Komplexität. Also es sind eigentlich so Spiele, auch gerade wie das Endeavor, wo ich sage, das ist so ein Level, was ich auch sehr gerne mag, einfach so zum Spielen, weil man halt, wie gesagt, auch nicht jetzt, keine Ahnung, 3-4 Stunden nachher dran sitzt. Das Thema finde ich beknackt. Aber ansonsten ein gutes Spiel.
Ja, ich kann zu Astrobiden echt wenig sagen. Ich habe gemischte Meinungen gehört. Das kann ich allerdings sagen. Ich würde jetzt aber mit der nächsten Person weitermachen. Jetzt hatten wir gerade Jens Merkel, ein, naja, kleiner, neuer Autor, der noch nicht so bekannte Sachen veröffentlicht hat. Aber ich habe jetzt natürlich auch noch, ja, einen großen Fisch im Becken.
Hallo liebe Behind Board Games Community. Ich freue mich riesig, heute im unfreundlichsten Podcast Deutschlands dabei sein zu dürfen und euch meine Tipps für das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres abzugeben. Kurz zu mir. Ich bin Spieleautor und vielleicht kennt mich der ein oder andere hier auch als Stichwahl-Holger. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe nur Spiele in meiner Liste aufgenommen, die ich auch selbst schon spielen und testen konnte. Und ich habe versucht einzuschätzen, in welcher Kategorie die Jury sie einordnen könnte. Legen wir los mit meinen Tipps zum Kennerspiel des Jahres. Bombusters. Erschienen bei Pegasus für 2 bis 5 Spieler. Autor Hisashi Hayashi. Ich hoffe, ich habe ihn hier richtig ausgesprochen. Das Spiel hat eine kleine Einstiegshürde, aber sobald man drin ist, kann man es fast mit jedem auch spielen. Es entwickelt sich durch die immer schwieriger werdenden Missionen richtig schön weiter und motiviert, dran zu bleiben. Als zweites möchte ich Tea Garden nennen, erschienen bei Huch für 2 bis 4 Spieler vom Autoren Tomasz Holek. Hier begeistert mich das angenehme Spielgefühl und das flotte Tempo. Es ist leicht zu erklären, bietet aber trotzdem richtig schöne Spieltiefe. Als letztes erwähnen möchte ich Astrobien, bei Feuerland erschienen für 1 bis 5 Spieler, Autorin Conny Vogelmann. Ein gut verzahnter Worker-Placement-Titel, bei dem das Aufleveln der Worker und das perfekte Timing, diese einzusetzen, für mich den größten Reiz ausmachen. Von diesen 3 Spielen ist es wohl das komplexeste und braucht auch die längste Zeit zum Erklären. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, tippe ich, Bombusters wird das Kennerspiel des Jahres. Jetzt geht's weiter mit meinen Tipps zum Spiel des Jahres. Far Away, bei Cosmos erschienen. Für 2 bis 6 Spieler, Autoren Johannes Goupy und Corentin Lebra. Auch hier hoffe ich, dass ich sie beide richtig ausgesprochen habe. Zum Spiel, man braucht vielleicht eine Partie, um die Wertung voll zu durchschauen, aber dieses Hin und Her überlegen, wann man welche Karte spielt, damit es bei der Wertung am Ende auch Punkte gibt, ist einfach großartig. Als zweites zu erwähnen, Flip 7. Bei Cosmos erschienen für 3 bis 18 Spieler, Autor Eric Olsen. Ein echtes Spiel für jedermann, super einfach zu erklären und noch leichter zu spielen. Ein klassisches Push-Your-Luck-Feeling in seiner reinsten Form. Mein letzter Tipp für heute ist Miezekatze, erschienen bei der Edition Spielwiese für 2 bis 6 Spieler. Autoren sind Jens Merkel und Ralf Zurlinde. Ja, es kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, sich darauf einzulassen, aber wer mitmacht, hat danach auch eine gute Zeit gehabt. Auch die Personen, die nicht besonders rhythmisch sind, können hierbei Spaß haben. Und allein dafür, dass es mal wirklich wieder was Neues im Brettspieluniversum ist, hat es eine Nominierung verdient. Und damit ich von Christian keinen Ärger bekomme, dass dieses Spiel keine Erwähnung in meiner Liste hatte, gibt es noch eine Honorable Mention, Stichwahl, erschienen bei Huch für 2 bis 4 Spieler, Autor Jochen Knittel. Das Spiel, das ich in diesem Jahrgang mit Abstand am häufigsten gespielt habe. Aber aus persönlicher Befangenheit sage ich dazu heute nicht mehr. Mein Tipp für den Gewinner für das Spiel des Jahres ist Faraway.
Ja, ich habe keine Ahnung, wer dieser Jochen Knittel ist. Aber offenbar hat er einen Spiel namens Stichwahl gemacht. Ich bin verwirrt. Ich dachte, es wäre von Holger. Naja, jedenfalls, Flip 7, das ist das einzige Spiel davon, wo wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht drüber geredet haben. Ich habe es spielen können jetzt am Wochenende vor der Aufnahme. Ich glaube, es ist ein Spiel so sehr für die breite Masse, so wie Uno, so in die Richtung. Ich persönlich, aus meiner ganz eigenen Warte, finde es scheußlich, weil du Einflussmöglichkeiten gen Null hast und das entspricht nicht meinem Spielegeschmack. Und ich glaube, da liegt das Problem. Ich glaube, es ist ein Spiel, was eben wie Uno bei vielen, vielen Leuten sehr gut ankommt. Aber ich glaube, dass es bei den Leuten aus der Bubble nicht so gut ankommt. Also quasi dann auch irgendwie nicht mit jedem spielbar ist, weil ich jetzt nicht wüsste, wer von euch das mit mir spielen will. Ich mag mich aber täuschen. Chris, du hast es gespielt und bist, glaube ich, ähnlich begeistert.
Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich kann ihm abgewinnen, dass es wirklich mit jedem spielbar ist, in jeder Konstellation, weil es eigentlich keine Regeln hat. Aber nee, ich habe witzigerweise mit einem unserer Beitragenden kurz über dieses Spiel geredet und er hat selbst gesagt so, ja, muss ich das nominieren, was am wahrscheinlichsten Spiel des Jahres Titel wird, oder kann ich auch etwas nominieren, was ich einfach gut finde und hoffe, dass es das wird? Und ich habe gesagt, okay, du redest von Flip 7, weil wir da beide der gleichen Meinung sind. Also ich kann dem Spiel abgewinnen, dass es für jedermann ist, aber es ist für mich kein Spiel. Es hört sich so doof an, aber es, nee, danke.
Ja, es geht mir eben auch so, dass es sich für mich persönlich nicht wie so ein Spiel anfühlt, weil ich halt so wenig Entscheidungsmöglichkeiten habe. Sascha, ich weiß, dass es, glaube ich, schon relativ gut lief bei uns bei Spieletastisch. Auch die englische Version, die aus irgendeinem Grund doppelt so groß ist, lief ganz gut. Aber hast du es denn gespielt?
Ich habe es tatsächlich schon mehrfach gespielt, ja. Und ich muss sagen, ich hab sogar Spaß damit.
Also es, raus!
Es kommt einfach so ein bisschen Trash-Talk auf am Tisch. Es ist total kurzweilig, weil es halt, du kannst es halt super nebenher spielen und so weiter. Das ist natürlich jetzt für mich kein Titel, wo ich sage, das ist jetzt mein Favorit oder was weiß ich was. Aber ich kann es auch gut Leuten hier auch im Laden empfehlen, die jetzt halt tatsächlich nicht spieleaffin sind natürlich. Ich sag klar, es fällt genau in diese super simple Kategorie ein, weil was habe ich von der Entscheidung? Ich nehme noch eine Karte oder ich lasse es halt sein so. Oder ich steige aus der Runde. Ein paar Sonderkarten, die noch dazu kommen. Vielleicht kurz zu den Regeln. Es gibt Zahlen von 0 bis 12 da drauf. Und ich möchte eigentlich 7 unterschiedliche Karten nach Möglichkeit vor mir auslegen haben, offen auslegen haben. Sobald ich eine doppelte Zahl bekomme, bin ich halt raus aus der Runde und kriege gar keine Punkte. Und ich glaube, insgesamt möchte ich 200 Punkte erzielen. Ja, also wie gesagt, wir hatten es hier in ein paar Runden, weil man es halt wirklich mit großen Runden, das ist halt wieder das Thema, du kannst in großen Runden spielen und hast in großen Runden auch tatsächlich Spaß mit. Ich glaube, wo ich es gar nicht spielen wollen würde, wäre es mit keine Ahnung, 3 oder 4 Leuten oder sowas. Aber wenn ich jetzt wirklich mit 10 Personen da sitze, ist das, finde ich, für mich wieder ein Spiel, was ich gut auf den Tisch bringen kann. Einfach, also wenn es einfach noch ein Absacker sein soll, das ist nicht, wo ich sage, das ist jetzt das Spiel, das ich heute Abend auf den Tisch bringen möchte. Aber so funktioniert es. Und ich glaube, auch dieser komische Mensch, der gerade diesen Beitrag gebracht hat, hat es bei uns schon mehrfach mitgespielt. Und wie gesagt, dadurch, dass da so ein bisschen Trash-Talk und so weiter mit dabei war, hat es halt in den Runden auch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen. Und deswegen kann ich die Erwähnung absolut nachvollziehen.
Ich habe in der Tat auch überlegt, wenn ich jetzt realistisch einschätzen sollte, was wird Spiel des Jahres, egal ob ich es gespielt habe oder nicht, ob ich es mag oder nicht, ob es nicht vielleicht eine Chance hat. Ich glaube trotzdem nein, persönlich. Aber das, was du sagst, kann ich echt gut nachvollziehen. Ist auch das, was ich gehört habe. Du kannst es halt entweder auch in einer Runde spielen, wie wir das jetzt sind, wenn wir den Trash-Talk halt machen, ne? Wenn wir mehr aus dem Spiel machen, was es ist. Weil natürlich sagt man so, ja, nimm noch eine Karte und dann nimmt man noch eine Karte und dann geht's mit der zweiten Karte schief und dann finden sie alle lustig. So eine Art von Spiel ist das, wo es am Ende auch egal ist, wer gewinnt. Und wo es dann darum geht, so dass der eine Letzter ist und dann einfach Karten zieht und zieht und zieht, weil er eh keine andere Wahl hat und dann plötzlich vorne ist, weil er halt super viel Glück gehabt hat. Ich würde jetzt einfach mal direkt den nächsten Beitrag einspielen. Ich bin auch gespannt, ob es nochmal auftaucht, weil ich kann mich gerade auch gar nicht erinnern, ob Flip 7 häufiger genannt worden ist. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit, ja, immer noch J.
Hi, mein Name ist JP. Ich bin Redakteur beim PD Verlag und hier kommen meine Tipps für das Spiel des Jahres 2025. Im Familienspiel nominiere ich Bombusters von Pegasus, das eine tolle kooperative Erfahrung bietet, gepaart mit dem aus Dorfromantik bewährten Mechanismus, dass wir uns immer weitere Spielinhalte freischalten können und das Spiel sehr lange trägt und es ein Spiel ist, das man einfach in jeder Gruppe spielen kann. Als zweites nominiere ich Faraway von Cosmos. Das ist ein Spiel, bei dem ihr Karten in einer Reihe auslegt und diese anschließend andersrum wertet. Ein ganz tolles 10-15 Minuten Spiel mit vielen taktischen Entscheidungen, ein bisschen Glück und wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, möchte man es immer wieder spielen. Und zu guter Letzt von Nerdlab, Agent Avenue, ein Zwei-Personen-Titel mit einem sehr cleveren I-Split-You-Choose-Mechanismus, auch super schnell gespielt, sowohl als Absacker als auch für Nichtspielende. Ein toller Titel. Das sind meine drei Nominierten und ich persönlich würde Faraway wählen, denke aber auf Basis der Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe von Spielenden, dass Bombas das gewinnen wird. So, beim Kennerspiel nominiere ich Endeavor von Board Game Circus und Frosted Games. Ein Spiel, das einfach genau von der Komplexität her ins Kennerspiel passt, sowohl kooperativ als auch gegeneinander gespielt werden kann und was durch die Bank weg gut angekommen ist bei den Leuten. Mir persönlich dauert es am Ende ein bisschen zu lang, deswegen gehört es nicht zu meinen Favoriten, aber ich weiß, dass es sehr beliebt ist und dass es deswegen gute Chancen hat. Als zweites nominiere ich von unserem eigenen Verlag Seven Empires. Das ist ein Spiel, das im Europa des 18. Jahrhunderts spielt und bei dem ihr ein Area-Control-Spiel spielt, bei dem ihr nicht eine eigene Farbe kontrolliert, sondern potenziell mit allen Farben spielen könnt, was es zu einem extrem taktischen Spiel macht, das trotzdem nur wenige Regeln hat, die gut im Gedächtnis bleiben und alle, die die Vorgängerspiele wie Imperial und Imperial 2030 mal gespielt haben, die wissen, wie spannend der Mechanismus ist und Seven Empires bricht das auf ein Kennerspiel runter, was man in 90 Minuten spielen kann. Und zu guter Letzt nominiere ich Seti von Heidelberg, das wahrscheinlich etwas zu komplex ist, um zu gewinnen, aber einfach ein tolles Expertenspiel in diesem Jahrgang. Und von diesen dreien denke ich, dass Endeavor die besten Chancen hat.
Ja, vielen Dank, JP. Jetzt habe ich mich gefragt, ob irgendjemand von euch was zu Seven Empires sagen kann. Ich persönlich nicht. Ich weiß, dass es in der Spielbox relativ gut angekommen ist. Aber ich befürchte, dass der gute JP da ein bisschen sehr die Verlagsbrille auch auf hat. Sascha, du kannst im Zweifel immerhin sagen, ob es sich gut verkauft hat.
Also bei uns lief es nicht so sehr gut. Also wir haben schon das ein oder andere verkauft davon insgesamt, aber jetzt nicht so in einem Maße, wo ich sage, dass es sich gut verkauft hätte. Es hat sich verkauft, aber wirklich eher in geringeren Stückzahlen. Ich habe es mir damals auch angeschaut, dass ich es gesehen habe und dachte mir so, ja, klar, diese Area Control ist sofort ins Auge gefallen, dass das als Mechanismus dahinter stand. Hat mich aber tatsächlich auch noch nicht gereizt, es auf den Tisch zu bringen. Weiß ich nicht, aber ich glaube, das macht einfach von der Aufmachung her, ist es wieder so, dass ich hier niemanden habe, wo ich sage, ja klar, ich spiele das sofort mit. Das ist, glaube ich, das größte Problem dabei. Weil ich sag mal, mich reizen solche Spiele in der Art, also auch schon, weil ich auch schon Computerspiele spiele, wo es um solche Themen oder Mechanismen gehe, wo ich da meine Eroberungen durchführe und so weiter, aber habe es bisher noch nicht geschafft.
Also gespielt habe ich es auch nicht, ich habe es mir auch nicht weiter angeguckt. Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das allein die Verlagsbrille ist. Ich glaube, wenn man selbst von einem Spiel überzeugt ist und es natürlich als Verlagsmitarbeiter vielleicht auch einfach sehr, sehr häufig spielt und dementsprechend toll findet, dann ist es ein komplett legitimer Pick. Und es ist ja anscheinend auch gut besprochen worden. Also daher, ja, ich habe leider keine Meinung dazu so richtig.
Selbstverständlich sind ja auch alle Picks legitim. Wir haben den Leuten ja auch komplett freie Wahl gelassen, was sie nennen wollen. Ja, genau. Also ohne es gespielt zu haben, können wir natürlich alle nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, ob es jetzt qualitativ vielleicht wirklich auch ein geeigneter Kandidat wäre. Ich kann es mir aber wirklich gar nicht vorstellen. Und auch die Optik ist halt wirklich so, dass ich mir denke, ja, es ist halt so eine Landkarte, so eine bunte. Es sieht halt aus wie vielleicht eher aus den 90ern oder so Spiele ausgesehen haben. Oder vielleicht ein bisschen, naja, es hat ein bisschen eine speziellere Optik aus heutiger Sicht, auf jeden Fall keine moderne. Jetzt müssen wir aber mal weitermachen, denn auch wir sind wieder gefragt, bevor wir, die letzten paar Leute noch einspielen. Müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn selber noch als Tipps zum Spiel des Jahres? Sascha, was ist denn dein ungewöhnlicher Tipp Nummer 2 beim Spiel des Jahres?
Nein, ich habe, weiß ich nicht, ungewöhnlich. Es wurde bisher tatsächlich nicht so häufig genannt, aber ich finde, es ist ein zumindest wieder sehr kreatives Spiel, sage ich mal, wo man so in der Form nicht hatte mit Miezekatze. Genau, von Jens Merkel, der es natürlich auch schon vorgestellt hat mal bei uns, als wir unsere Ladenöffnung hatten, was wir auch schon aber vorher auch schon auf dem Tisch hatten. Ich weiß, dass auch das ein Spiel ist, sage ich mal, das sehr entgegensätzliche Meinungen hervorruft. Es ist ja so ein Rhythmusspiel, wo man quasi diverse Tätigkeiten am Tisch gemeinsam durchführt und dabei immer dieses Miezekatze als Rhythmusgeber eben von sich gibt. Dazu kommt noch so eine bisschen Memory-Komponente. Das heißt, da werden verschiedene Aufgaben der Reihe nach aufgedeckt und wenn eine neue aufgedeckt wird, werden die anderen wieder verdeckt. Also das heißt, man muss sich natürlich auch merken, was aufgedeckt wurde. Auch die Reihenfolge ist nachher wichtig, weil man das teilweise vorwärts und rückwärts spielt und dreimal durchspielt und so weiter. Das heißt, ich muss mir merken, was kommt als nächstes, muss das in diesem Rhythmus von mir geben oder Dinge weitergeben. Sehr interessantes Material auch dabei, also eine kleine Stoffmaus und diverse andere Dinge, Würfel, die man stapeln muss in diesem Rhythmus. Also es ist wirklich ein sehr kreatives Spiel, sage ich mal, und wenn du das mal verinnerlicht hast, dieses Miezekatze, kriegst du es auch teilweise einfach gar nicht mehr aus dem Kopf. Also auch, dann bin ich hier plötzlich beim Paketepunk vor mir und rede da bei Miezekatze mit dazu, weil man halt immer diesen Rhythmus irgendwann so drin hat. Wenn man das spielt und das sind Leute außenrum, ist es natürlich auch ein Eyecatcher, sag ich mal. Also die Leute kommen dann auch und gucken, was macht ihr denn da Verrücktes in diesem Moment und hat dadurch einfach so seine starken Momente, sag ich mal. Ist jetzt schnell wieder so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Das war die Erstauflage ausverkauft eine ganze Zeit lang nicht mehr. Und seitdem verkauft sich es bei uns auch aktuell eher ein bisschen schwächer wieder, muss ich sagen. Wenn ich jetzt das als Kriterium anschaue, irgendwie, glaube ich, musst du das zeigen in irgendeiner Form. Und wenn es gerade nicht mehr so präsent ist, wird es schwieriger. Aber nichtsdestotrotz für mich ein geeigneter Kandidat für das Spiel des Jahres und auch kreativ genug, auch neu genug, sage ich mal, frisch genug. Und ja, auch da kann man sehr viel Spaß mit haben. Und vielleicht, wenn man es als Trinkspiel macht, wird es noch lustiger. Nicht, dass ich trinken würde.
Ja, ich auch nicht. Und ich habe Miezekatze bisher ein bisschen gemieden, muss ich sagen. Und naja, wenn es mir jetzt keiner aufdrängt, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht unbedingt spielen, einfach nur, weil es nicht meine Art von Spiel ist. Es ist total innovativ, absolut. Und das, was du sagst, kann ich total gut nachvollziehen. Eyecatcher, die Leute hören dahin, denken sich, was machen die denn da? So ging es mal Chris und mir in einer Partie Berge des Wahnsinns auf der BerlinCon, wo man auch so crazy Sachen macht, wie plötzlich rennt man um den Tisch rum und solche Sachen. Da gucken natürlich auch alle Leute. Aber es ist einfach nicht meine Art von Spiel und deswegen kann ich dazu wenig sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Ich glaube, ich wäre auch furchtbar schlecht darin und das ist auch ein Grund, warum ich es halt nicht so unbedingt spielen mag. Chris, du noch einen Kommentar dazu, zu Miezekatze?
Also ich habe ein Bias, was das Café angeht, weil es natürlich Aufgaben gibt, also Jens hat das damals im Café getestet und hat halt auch kaffeetaugliche Aufgaben reingelegt, weil er wusste, dass es halt auch, also im Würfel und Zucker halt gespielt werden soll und Silke ihm da auch Rückmeldung gegeben hat, was so geht und was nicht. Und als Mitarbeiter ist es unfassbar nervig, wenn du die ganze Zeit so einen Tisch hast, der die ganze Zeit brüllt, Miezekatze, Miezekatze, Miezekatze. Und du denkst dir so, nee, da gehe ich gar nicht erst hin. Es macht den Leuten Spaß, die es gerne spielen und davon gibt es einige. Es kommt auch immer sehr gut an. Es gibt ja auch mehrere Weltrekorde bezüglich der gleichzeitigen Partien, die gespielt werden. Aber ja, mein Spiel ist es halt auch nicht. Ich präferiere da eher Spiele, die ruhig sind und deswegen ist mein zweiter Tipp fürs Spiel des Jahres Slide von Strohmann Games. Für mich das wohl am einen, also das erfüllt meiner Meinung nach die Voraussetzung des Spiels des Jahres am besten. Denn es ist in unter einer Minute erklärbar. Witzigerweise, damit habe ich mich auf der Messe immer gechallenged, dass ich es den Leuten in 30 Sekunden erkläre. Es erfindet kein Rad neu, aber es ist halt schnell gespielt und es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist quasi eine Abwandlung von Skyo oder Skyjo oder wie auch immer man es ausspricht. Da sind sich die Gelehrten auch uneinig. Und also im Grunde, man hat halt ein Kartengrid aus 16 Karten vor sich liegen und muss halt immer eine Karte aufdecken. Dann werden die Karten zwischen allen Spielenden verteilt. Und der Clou daran ist halt, es quasi von einer Seite wieder in die Lücke schieben zu müssen. Und am Ende möchte man die geringste Gesamtpunktzahl da liegen haben, wobei sich gleiche Zahlen, die aneinander angrenzend liegen, gegenseitig negieren. Also zwei Zehen nebeneinander sind keine 20 Punkte, sondern nur 0 Punkte. Und deswegen will man auch mal eine hohe Karte nehmen, die ja eigentlich gegen Spielprinzip spricht. Und das macht es für mich so spannend. Und ich glaube, es bringt Leute an den Tisch, die vorher nur Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, so wie es andere Spiele auch schaffen. Deswegen ist es für mich ein würdiger Spiel des Jahres-Kandidat.
Also ich mochte es auch ganz gern. Ich hab's, ja, spielt ihr sogar, war das nicht so? Haben wir es zusammen gespielt?
Kann sein, vielleicht auf der Messe?
Ja,
oder im Café? Genau.
Ich glaube, so war es, ja. Also es hat mir ganz gut gefallen, aber es ist für mich zu wenig. Also ich fand's nett, ich fand's gut, ich würde es immer gerne mitspielen, auch ein paar Partien. Und es ist für mich deutlich mehr als Flip 7 ein Spiel für wirklich jeden, weil ich meines Erachtens durchaus ein bisschen mehr kontrollieren kann. Ja, aber ich finde es, glaube ich, ein Ticken zu belanglos, ohne das jetzt böse zu meinen. Sascha, was ist deine Meinung zu Slide von Sturman Games?
Ich habe es noch nicht gespielt tatsächlich. Ich kann wieder aus Verkauf, aus Verkäufersicht sagen, es verkauft sich auch gut. Also es lief, was das angeht, sehr gut. Ich bin diese Sky-Joe-Skio-Klone aber auch etwas überdrüssig inzwischen, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung, es gibt ja mit Duck and Cover vielleicht nochmal was, was in diese Richtung geht, wo bisher, glaube ich, auch noch gar nicht genannt wurde, großartig. Ich habe auch noch nicht gespielt, weil ich ja einfach da inzwischen so ein bisschen, ja, klar bringt jedes immer nochmal eine neue Variante mit sich und nochmal irgendeinen neuen Clou auch, absolut verständlich, aber ich, ja, deswegen bin ich da nicht so hinterher, sage ich mal, diese Spiele auch alle durchprobiert zu haben.
Ja, kann ich verstehen. Duck and Cover, da bin ich auch überrascht, dass es noch nicht genannt worden ist. Ich weiß auch nicht, ob es noch kommt. Ich hätte ehrlich gedacht, dass es ein paar Mal fällt. Ja, obwohl ich selber auch nicht besonders interessant fand, dass ich gespielt habe auch. So, dann bin ich wieder dran, verdammt. Ich habe mich auf Castle Combo festgelegt. Also ein weiterer, glaube ich, langsam Favorit, der sich so ein bisschen rauskristallisiert, also mit Favorit. Ja, wir haben schon über Castle Combo gesprochen, deswegen will ich da inhaltlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Kann einfach nur sagen, am Anfang, in der ersten Partie, dachte ich, ja, ist nett, aber nach ein paar Partien mehr hat's mir doch einfach sehr viel Spaß gemacht und ist für mich so ein bisschen das bessere Pixies. Ich mag Pixies eigentlich sehr gerne, weil man auch so ein Grid aufbaut. Da hat man natürlich noch mal ein bisschen andere Mechanismen. In Castle Combo muss ich zum Beispiel angrenzend bauen, in Pixies nicht. Mit meinen Karten, die ich mir aus der Mitte hole. Aber ja, Castle Combo für mich ein schönes, rundes Spiel. Und ich habe es nicht genannt, weil es irgendwie viele nennen. Das habe ich schon festgelegt, als ich mir dachte, oh, das gefällt mir doch noch viel besser, als ich dachte. Und ja, ich habe so ein bisschen mit reingenommen, wo ich auch denke, dass es Spiele, die wirklich Chancen haben zu gewinnen. Und ich denke, Castle Combo ist durchaus eins davon. Ja, Castle Combo erschienen auf Deutsch bei Kosmos. Und dann geht's weiter mit den nächsten Einspielern. Und wen haben wir denn da? So, los geht's.
Hallo Christian und Chris, hier ist der Kai aus dem Meder in Frankfurt. Der Meder ist ein knapp 150 Jahre altes Spielwarengeschäft im Stadtteil Frankfurt-Bornheim. Bei uns wohnen sehr, sehr viele Kinder mit ihren Familien natürlich. Und wir haben eine verhältnismäßig große Brettspielabteilung, eben weil ich Brettspiele so liebe und gerne spiele. Und dementsprechend fällt aber unsere Kundschaft total in die Zielgruppe des Spiel des Jahres. Dementsprechend beschäftige ich mich auch super gerne damit. Es ist immer so ein bisschen mein persönlicher Sport, die Nominierung hoffentlich dann schon im Laden zu haben, wenn sie verkündet werden. Ich orientiere mich, wie ihr wahrscheinlich auch, an Blogs, Podcasts, YouTubern etc. pp. Und natürlich spielen wir die Spiele auch. Wir spielen sie auch im Laden. Wir spielen sie mit Kundschaft, mit Freunden oder auch in der Familie. Und da waren dieses Jahr folgende drei Spiele sehr gefragt, was Spiel des Jahres angeht. Natürlich Cities, das im Moment in aller Munde ist. Dann Flip 7 Und mein persönlicher Favorit ist Krakel-Orakel. Allerdings glaube ich nicht, dass das am Ende gewinnen wird, sondern ich gehe mal davon aus, dass Cities den Preis holt. Kriegt ja im Moment sehr gute Kritiken. Ich fand das auch gut oder find's auch immer noch gut. Hat natürlich auch mega viel Potenzial für Erweiterung und alles, was dazugehört. Also Kosmos räumt auch dieses Jahr wieder mächtig ab. Und ja, mal schauen, im Kennerspielbereich, da verorte ich tatsächlich Bombusters, das die meisten wahrscheinlich eher beim Spiel des Jahres sehen. Ich habe da einfach so ein Gefühl, mal sehen, ob sich's bestätigt. Außerdem fehlen mir im Kennerspielbereich so ein bisschen dieses Jahr die Ideen. Aber zwei habe ich natürlich noch, neben Bombusters Slay the Spire, also das eine Spiel, was irgendwie ein bisschen den Rahmen sprengt. Klar ist das zu groß, zu teuer, zu schwer und überhaupt. Aber es ist halt so unglaublich gut, dass es eine Nominierung meiner Meinung nach definitiv verdient hätte. Und als letztes nehme ich eins von den kleinen Kosmos-Kartenspielen, Far Away oder Castle Combo. Ich gehe mal mit Castle Combo. Finde ich auch gut. Wird aber am Ende nicht reichen für den Sieg. Den holt ganz bestimmt Bombusters, wenn es denn beim Kennerspiel des Jahres nominiert wird. Hätte ein bisschen den doppelten Effekt, dass man sowohl Cities als auch Bombusters auszeichnen würde. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Podcasten und freue mich, wenn ihr mal in Frankfurt vorbeischaut. Jederzeit gerne im MEDA in Frankfurt-Bornheim. Bis dahin, ciao!
Ja, Kai, vielen Dank für deinen Beitrag. Habe ich mich sehr gefreut, dass du auch noch was eingesendet hast. Und ich finde es auch super spannend, weil offenbar ja im MEDA sehr viel gespielt wird, auch eben mit Familien. Und da sind halt auch die Tipps zu verorten, ne? Also die Spiel-des-Jahres-Tipps waren jetzt wirklich die auf dem niedrigeren Ende sind in der Komplexität. Und dann hat der Kai auch Castle Combo zum Kennerspiel geschoben. Fand ich auch total spannend. Cities ist jetzt schon dreimal genannt worden. Finde ich total spannend, weil ich habe es eigentlich eher als gut, aber nicht besonders aufregend wahrgenommen. Joa, ich würde wahrscheinlich einfach direkt mit dem nächsten Beitrag weitermachen, weil wir die Nennungen ja alle jetzt schon hatten, die gerade kamen und wir da auch schon drüber gesprochen haben. Und wir neigen uns auch dem Ende zu. Das heißt, es geht nochmal weiter mit K. Sascha muss ja auch den Laden irgendwann aufmachen.
Ja, hi, ich bin die Katja aus dem Place in Frankfurt und für mich sind die Spiel des Jahres aus dem letzten Jahr auf jeden Fall Mieze Katze von der Edition Spielwiese, ein kooperatives Beatboxen auf Mieze Katze Beat, ein super Partyspiel. Dann Bombusters von Pegasus. Hier geht's um gemeinsames Deduzieren, um die richtigen Bomben zu entschärfen. Da wird's richtig spannend. Und ich habe fertig von Pegasus, vollkommen chaotisch, nichts ist planbar und sehr leichte Regeln, macht riesen Spaß. Und die Nominierten für mich im Kennerspiel des Jahres ist die Blumenstraße von Giant Rock. Wunderschönes Thema und gute Umsetzung in der Mechanik. Dann Intarsia von Deepprint Games. Das Material ist wirklich wunderschön gemacht und es macht einfach Spaß, diese Intarsien zu bauen und zu grübeln. Und Faraway von Kosmos, ein schönes Kartenspiel mit der Mechanik, dass man vom Ende her denken können muss.
Dank an die glitzernde Katja aus dem Place. Intarsia, interessanter Pick. Ich habe es gespielt. Ich fand es ehrlich gesagt auch in Ordnung. Aber am Ende auch ein bisschen zu belanglos. Es ist sehr hübsch, aber es hat sich auch so angefühlt, als würden die meisten Partien gleich verlaufen. Sascha, hast du Intarsia mal gespielt? Läuft das?
Ich habe es noch nicht gespielt, nee. Und was läuft das? Also es hatte seine Nachfrage direkt mit Erscheinen und bei mir ist es aber auch genauso schnell wieder verschwunden von den Verkaufszahlen her. Und das ist für mich halt immer so ein Indiz, wo ich dann sage, ja, viele probieren es, aber es ist dann doch nicht so irgendwie, also so gut angekommen, dass es sich entsprechend hat weiterverbreitet, wie es halt bei manch anderen Spielen dann der Fall ist. Und deswegen war es für mich jetzt auch nie so im Fokus und deswegen habe ich es bisher auch tatsächlich noch nicht auf den Tisch gebracht.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe es auch schon gespielt, aber ich habe leider vergessen, wie es war. Also wie es sich so richtig angefühlt hat, weil es war für mich Es war halt so ein typisches, gutes Plättchenlegespiel auf Niveau von Azul oder einem der anderen 30.000 Azuls, die es so gibt auf dieser Welt. Leider für mich nicht so super erinnerungswürdig im Vergleich zu anderen Titeln, die mir halt deutlich mehr im Gedächtnis geblieben sind.
Sehe ich auch so. Und dann noch in aller Kürze, ich habe fertig ein Spiel, wo ich irgendwie denke, es hat einen recht großen Hype am Anfang drum gegeben, auch um die zweite Auflage, glaube ich. Ich habe es gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Spiel ist, wenn du es 2, 3, 4 Mal spielst, ist es eine große Gaudi, wie man in Bayern sagt, und macht ganz viel Spaß. Aber auch da sehe ich irgendwie persönlich jetzt nicht den Langzeitreiz. Sascha, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe es auch schon gespielt. Ich habe es einmal gespielt und das war für mich dann wahrscheinlich so eine ähnliche Erfahrung wie bei euch, Flip 7 oder sowas. Also es hat seinen Gag, sag ich mal. Und wenn du diese Gags auf den Karten halt dann mal hattest und die mal dran war und du das den ersten Schock überwindest, dass einer plötzlich eine Karte zerreißt, sag ich mal, dann glaube ich, ist das Thema auch ganz schnell durch irgendwo. Weißt du, weil du es gefühlt eigentlich immer nur mit neuen Spielern machst, damit diese Überraschungseffekte da sind. Das ist für mich das Thema dabei. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein einfaches Spiel und funktioniert und hat sich auch bei den Verkäufen auch langfristig so ein bisschen festgesetzt. Also es geht auch noch immer bei uns. Aber war für mich jetzt halt auch nicht ein Spiel, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt regelmäßig auf den Tisch bringen.
Ja, mir geht's ähnlich wahrscheinlich. Also ich habe fertig, ist für mich auf einem gleichen Niveau wie Flip 7. Es ist für mich Randomness, das Spiel. Es ist für mich nicht planbar. Es ist komplett random, ob du gewinnst, ob dein Gegenüber gewinnt. Abhängig davon, was passiert. Und der Witz hat sich meiner Meinung nach auch relativ schnell auserzählt. Und ich finde, aus Nachhaltigkeitsaspekten dieses, ich zerreiße eine Karte und habe natürlich Ersatzkarten in der Schachtel, finde ich eine komische Geschichte und ein komisches Signal an eine Branche, die halt einfach nachhaltiger sein könnte in gewissen Zügen und es werden will und dann so ein Spiel zu produzieren.
Gut, dann machen wir den Deckel auf Ich habe fertig und spielen den nächsten Beitrag ein. Also genau, es sind noch 3, die ausstehen und wir kommen jetzt zum lieben Mirko.
Ja, hallo, der Mirko hier vom Würfel und Zucker. Meine Meinung zum Spiel des Jahres ist wie immer total tagesabhängig und ändert sich ja sogar alle 2 Minuten, deswegen haue ich es jetzt einfach raus. Mein Wunschkandidat für den roten Pöppel, The Gang, sehe ich leider nicht auf der Treppe. Ich glaube eher, dass wir da zum Beispiel Tower Up von Pegasus sehen, Schach mit Hochhäusern, ein extrem leichtes Spiel, was die Regeln angeht und dann sehr, sehr strategisch wird. Ähnlich ist es mit Agent Avenue von Skellig Games. 2 Personen, super leichte Regeln und dann wird geblufft und gehofft und gebankt in einem sehr witzigen Szenario und toller Optik. Was wahrscheinlich meiner Meinung nach gewinnen wird, ist Bombbusters von Pegasus Games. Nie war mathematische Logik so spielerisch spaßig verpackt in einem Spiel. Mein Rekord sind, was sind es? 28 Partien am Stück? War geil. Immer mehr davon. Für den anthrazitenen Pöppel sehe ich ein ähnliches Problem. Gar nicht mal so wenig Kandidaten. Hier wäre auch mein Wunschtitel wahrscheinlich zu komplex, als dass es aufs Treppchen schafft, nämlich Civolution von Deep Print Games. Fantastisches Ding, aber zu schwer. Ich glaube, da sehen wir dann eher unter anderem Seti von Heidelberg. Fantastische Tischpräsenz. Ein abgefahrenes Sci-Fi-Thema, aber mit wissenschaftlichem Hintergrund. Macht richtig Spaß. Genauso Endeavor Tiefsee von Frosted Games. Auch zumindest sehr aktuell, was das Thema angeht. Rettet die Weltmeere. Ein schöner Mechanismus vom Vorgänger übernommen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und der letzte Punkt auf dem Treppchen, da gab es bei mir ein richtiges Duell um Mittelerde, nämlich wer darf's aus Treppchen? Entweder das Duell um Mittelerde oder der Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel von Office Doc. Da das aber wahrscheinlich zu ähnlich zu der Crew ist, das 2020 gewonnen hat, denke ich, dass es Duell um Mittelerde von Asmodee schaffen wird aufs Treppchen. Schon um Salmonders Duel nachträglich nochmal irgendwie zu würdigen. Ich finde ja die Mittelerde-Version sogar noch ein Ticken besser. Noch mehr Bangen, noch mehr Tauzieh-Elemente. Wer gewinnt an welcher Front? Und das Herr-der-Ringe-Thema zieht bei mir auch immer. Gewinnen wird vielleicht wahrscheinlich Endeavor. Ich sage, Endeavor wird den grauen Titel Pöppel mit nach Hause nehmen. So viel dazu. Und jetzt macht mein Handy Schwachsinn.
Hier wird nicht geschnitten. Gut, in aller Kürze wieder. Duell um Mittelerde. Ich bin erstaunt, dass er da nicht dazu gesagt hat, dass es eigentlich ja wiederum zu ähnlich zu Samwaters Duel sein müsste, was ja schon mal, naja, bewertet worden ist und offenbar zu der Zeit für nicht gut genug befunden worden ist. Sascha, Duell um Mittelerde, irgendwelche Gedanken dazu? Hast du es mal gespielt?
Naja, er sagte ja, um mit diesem Spiel das Seven Wonders Duell nachträglich noch zu würdigen, was ja nicht gewürdigt wurde und von vielen vielleicht als das beste Zwei-Spieler-Spiel gilt, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, Duell um Mittelerde. Aber ja, lief auch sehr gut. Ich weiß es nicht, ob die Ähnlichkeiten zu groß sind zu Seven Wonders Duel. Ich weiß, es ist ein bisschen neue Mechanismen noch drin, aber ja, warum nicht? Also sicher ein gutes Spiel.
Ja, ich habe es gespielt, ich mochte es gerne, aber die Ähnlichkeit ist natürlich frappierend. Es ist zu 80% das gleiche Spiel, hätte ich jetzt gesagt. Das würde mich jetzt überraschen. Das hat ja auch sonst keiner genannt, aber ein fairer Tipp, es ist ein tolles Spiel. Chris, hast du es gespielt?
Bislang noch nicht. Seven Wonders Duel war damals eins der ersten Spiele, die ich mir von Silke hab zeigen lassen. Da habe ich im Café noch nicht mal gearbeitet. Da war das auch noch nicht mal geplant. Da war ich noch auf ganz anderen Wegen unterwegs, was das anging. Und wir haben es direkt gekauft und haben es auch sehr viel gespielt. Es ist so ein bisschen eingeschlafen, weil ich habe es vorhin schon einmal oder in der vorherigen Folge schon mal angedeutet. Zwei-Personen-Spiele haben bei mir einen schwierigen Stand, je nachdem, was sie tun. Wenn sie sich alle irgendwie ähnlich anfühlen, dann habe ich da irgendwie wenig Lust drauf. Und mich holt, ehrlich gesagt, die dritte Adaption eines Spiels, was jetzt auf einmal Mittelerde als Thema hat, irgendwie einfach nicht so sehr ab. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu. Aber ich kann auch komplett nachvollziehen, warum es genannt wird.
Ja. Bevor wir zu den letzten 2-3 Minuten Audiobeitrag kommen, machen wir mal den Deckel drauf mit unseren Tipps. Sascha, du bist uns noch ein Gewinner zum Spiel des Jahres 2025 schuldig. Und ich bin gespannt, welcher skurrile Tipp als nächstes kommt.
Ja, also mein Tipp ist tatsächlich Bombastos. Ich hoffe fast, dass es Spiel des Jahres wird. Also weil für mich ist es das Spiel dieses Jahrgangs. Es ist in einer Schachtel relativ, also ist ja meine normal großen Schachtel, ist ein Spiel um 35 Euro. Es hat einen unheimlichen Suchtfaktor, wenn man spielt. Ich finde auch, die Frustration ist bei mir bei dieser Art Spiel überhaupt nie da, aber das ist natürlich bei mir jetzt, weil ich kooperative Spiele, die ich einmal durchgespielt habe, in der Regel nie wieder anfasse. Und wenn ich dann eben Missionen halt dreimal spielen muss oder viermal spielen muss, dann kommt bei mir eher der Ehrgeiz durch, das zu packen. Aber ich weiß, das trifft nicht bei jedem zu. Und ich weiß auch, wie gesagt, das ist bei BGG mit einer Komplexität von 1,99 drin. Das hat, glaube ich, kein Spiel des Jahres in den letzten Jahren gehabt in der Höhe. Ich hoffe einfach, dass es auf Spiel des Jahres landet, weil es, wie gesagt, für mich einfach so viel Wiederspielreiz, so viel Spiel für einen trotzdem mit 35 Euro UVP super guten Preis einfach als das Spiel des Jahres für mich sehe. Und deswegen nenne ich jetzt eben auch diesen Bombastos-Titel bei Spiel des Jahres und nicht bei Kennerspiel des Jahres, weil ich eher möchte, dass es im Spiel des Jahres landet.
Wie ist das denn für dich aus geschäftlicher Sicht? Also möchtest du, dass rein aus finanzieller Sicht ein bestimmter Verlag ein Spiel des Jahres hat? Vielleicht ein Verlag, den man jetzt nicht bei Amazon bekommt zurzeit? Oder Pegasus gibt's ja zum Beispiel überall. Verkaufst du das Spiel denn überhaupt noch? Weil ich krieg das ja wahrscheinlich nachher bei Thalia und Amazon für, naja, mit Verlaub zu wenig Geld.
Ja, also ich hab's vorhin schon mal kurz angesprochen, in der Regel ist für uns als Online-Fachhändler oder zumindest bei mir, die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht, das Spiel verkaufstechnisch durch, sobald das Spiel des Jahres ist. Also ich mache mal das Geschäft mit den Spielen vorab, jetzt quasi, bis es dann gewonnen hat. So war es so ziemlich bei allen Spielen. Das, was es noch mit am besten lief, seit es gewonnen hat, ist Sky Team, weil es für mich vielleicht durch diese Zwei-Spieler-Thematik doch noch ein bisschen mehr Special Interest ist als viele andere Spiele. Aber man muss einfach sagen, das Spiel des Jahres, da brauche ich noch nicht mal nur online beim Amazon schauen, sondern das steht hier im Supermarkt im Zweifelsfall in den Regalen, und zwar in Massen in Regalen, weil die Verkaufszahlen einfach so in die Höhe schießen, sage ich mal. Deswegen, also ich bin da völlig offen und frei. Ich meine, ich freue mich natürlich auch manchmal für kleine Verlage, die vielleicht auch mal sowas gewinnen können. Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich auch für kleine Verlage auch eine unheimliche Herausforderung, weil man muss einfach sagen, diese Verkaufszahlen, du hast es auch schon mal angedeutet, gehen dann halt in den sechsstelligen Bereich, während man sonst vielleicht mit Auflagen von, also gerade bei kleinen Verlagen, vielleicht von 2000 Stück spricht oder sowas, hast du da halt eine unglaubliche Herausforderung, was die Logistik nachher betrifft. Und das muss natürlich auch erstmal umgesetzt werden können. Und deswegen, also, mein, klar, ist das jetzt halt von, in dem Fall in Pegasus-Spiele, glaube ich, ein Verlag, der das schon in den letzten Jahren oft gemacht hat und oft bekommen hat. Genauso Kosmos, die ich gefühlt in den letzten Jahren sehr häufig bei den Titelträgern drin hatte. Aber nein, ich habe, was die Verlage betrifft, überhaupt keine Präferenz. Also für mich ist das, wie gesagt, auch mehr oder weniger online durch. Bei uns im Spielzeugladen ist es anders, da ist dann eben auch die Nachfrage, wächst dann eher, aber halt natürlich in anderen Dimensionen, wie jetzt, was es bei mir das Online-Geschäft betrifft. Also deswegen sage ich mir immer, also auch die Spiele, ich muss es jetzt gut antizipieren können, was vielleicht gewinnen könnte oder nominiert werden könnte, um jetzt vielleicht nochmal einiges an Verkäufen zu haben. Weil, wie gesagt, üblicherweise ist das Spiel auch direkt bei den Verlagen ausverkauft, wenn es dann nominiert ist. Und aber sobald es dann gewonnen hat, ist das Geschäftliche für mich eigentlich erstmal erledigt. Dann muss ich schauen, dass ich mit dem nächsten Spiel des Jahres meine Geschäfte mache.
Odin hat den französischen Spiel des Jahrespreis gewonnen, den Astor. Hast du da irgendwas gemerkt?
Also Odin ist ein Spiel, das lief, also auch mit Gewinn des Astors, nicht besser, großartig oder schlechter als vorher. Es lief auch so okay, sage ich mal. Also es ist auch nichts, was bei mir jetzt irgendwie aufgefallen wäre. Deswegen habe ich es auch, tatsächlich wäre das ein Spiel, was ich überhaupt nicht bei mir auf der Liste habe. Was ja vielleicht ein Fehler sein könnte. Ich habe es auch noch nie gespielt und ich habe es tatsächlich auch nicht mal auf der Liste gehabt, weil es mir auch von den Verkäufen her jetzt nicht irgendwie speziell im Gedächtnis geblieben ist.
Spannend. Chris, wie sieht's denn bei dir aus? Dein Gewinner, Spiel des Jahres 2025.
Ja, ich wollte noch kurz, ganz, ganz kurz was zu Bumpusters sagen. Ich finde, das Spiel hat eine große, große Schwäche. Und zwar, wenn du es nicht mit mehr Leuten spielst. Zu zweit mit zwei dieser Aufsteller für die Kabel finde ich es ziemlich ungeeignet. Und ich habe schon häufiger Leute gehabt, die gesagt haben, so, ja, wir würden es gern ausprobieren, aber wir sind nur zu zweit. Und dann rate ich den Leuten in der Regel davon ab. Und dann fällt es bei mir halt irgendwann raus, dass ich es für mich persönlich, für meinen Spielegeschmack natürlich in Erwägung ziehe, weil wir häufig halt auch nur zu zweit spielen. Nicht ausschließlich, aber häufig. Und ja, das nur der kleine Einwand gegen Bombusters, aber ich habe es ja selbst als Kennerspiel nominiert, also daher ist es auch wieder Jacke wie Hose. Mein Spiel des Jahres, wird jetzt auch wieder kein wundern, ist The Gang. Punkt. Ich sag dazu gar nichts, es war mein Spiel des Jahres in unseren Custer-Dinger Top-Charts und es ist halt auch für mich das Spiel des Jahres und ich verstehe jeden, der sagt, das könnte noch zu komplex sein, aber Erfahrungen in Gruppen, die keine Spieler sind, auch mit älteren Menschen, die kognitiv vielleicht jetzt nicht mehr auf der ganz hohen Höhe sind, die kriegen das irgendwie nach ein paar Runden hin. Es ist am Ende, am Anfang vielleicht ein bisschen deprimierend, aber ich glaube, es schreckt niemanden ab, der es wirklich ausprobieren möchte.
Ich glaube, zu The Gang haben wir schon genug gesagt. Deswegen kommen jetzt 57 Sekunden des vorletzten Beitrages.
Moment mal, Christian, du kannst dich ja nicht aus der Verantwortung ziehen.
Ja, okay. Dann sage ich, es ist wieder ein Favorit. Für mich ist es Far Away, weil es dieses Besondere hat. Auch da haben wir schon mehr als genug gesprochen. Ich habe wirklich Faraway und Castle Combo auf die Liste genommen, vom gleichen Originalverlag und dem gleichen deutschen Verlag. Für mich sind es aber zwei überragende Spiele, die meines Erachtens zumindest nicht zu komplex sind fürs Spiel des Jahres. Und deswegen ist mein Spiel des Jahres Far Away. Jetzt habe ich mich gestellt und jetzt kommt Peter.
Moin moin, hier ist Peter vom Brettspiel-News-Podcast. Chris oder Christian, keine Ahnung, ich bin verwirrt, hat mich gebeten, einen Beitrag einzusenden. Das mache ich doch total gerne. Beim Spiel des Jahres, tja, ich finde, es gibt super viele gute Kandidaten. Ich musste mich entscheiden, ich sage, nominiert werden Bombbusters, Miezekatze und Point of View. Und gewinnen wird natürlich Bombbusters. Und beim Kennerspiel des Jahres, glaube ich, nominieren sie The Gang, Endeavor die Tiefsee und sie sind mutig und wählen auch noch Slay the Spire auf die Nominiertenliste. Das wird's aber nicht. Endeavor gewinnt. Ja. Wir machen im Brettspiel-News-Podcast natürlich auch das alljährliche Rätselraten mit vielen Einsendungen aus dem kompletten Team, also so ähnlich wie hier. Hört da auch gerne mal rein. Ansonsten bin ich gespannt, was hier wohl noch alles genannt wird. Freue mich aufs Zuhören. Viel Spaß dabei. Und lieber Chris und lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Bis bald mal in unserem Podcast. Tschüss.
Ja, genau. Das war der vorletzte Beitrag. Wir sind nämlich auch in den Brettspiel-News-Podcast eingeladen. Das werden wir dann irgendwann auch mal wahrnehmen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, irgendwann im Sommer hoffentlich. Dann werden wir da auch mal zu Gast sein und über Spiele sprechen. Und jetzt kommt der allerletzte Beitrag. Und es könnte natürlich niemand Wichtigeres sein. Trommelwirbel. Es ist die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker. Und Sascha spricht es schon lautlos nach. Bühne frei für die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker.
Hi, ich bin Silke aus dem Würfel und Zucker und ich wurde gebeten, mal meine Spiel des Jahres-Tipps abzugeben, 2025. Das fällt mir immer besonders schwer, weil es ganz, ganz schwierig ist für mich, die Spiele in den richtigen Jahrgang einzuordnen. Ich habe mich jetzt auf Folgendes festgelegt. Also auf der Spiel des Jahres nominierten Liste hoffe ich sehr zu sehen Krakel-Orakel vom Top-Verlag, weil es eines der coolsten und witzigsten Zeitenspiele ist, die ich seit langem gespielt habe und die ich so oft gespielt. Ich liebe es einfach sehr. Flip 7 hat auf dem Cover stehen, das beste Kartenspiel der Welt. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es funktioniert wirklich fantastisch. Deswegen sehe ich auch das auf einem Platz. Es ist von Cosmos auf Deutsch erschienen. Und das großartige Miezekatze von der Edition Spielwiese, weil man einfach unfassbar viel Spaß damit hat. Und es ist trotzdem aber ein cooles Spiel, weil man sich eben auch Dinge merken muss und sich synchronisieren muss mit den Mitspielern. Das mag ich richtig gerne. Im Kennerspiel des Jahres habe ich vielleicht Spiele eingeordnet, die andere in einem anderen Bereich sehen. Aber für mich ist Bombbusters in seiner Gesamtheit eher im Kennerspielbereich. Vor allen Dingen, wenn man die späteren Level mit betrachtet. Bombbusters ist ein wunderschönes Deduktionsspiel aus dem Hause Pegasus. Und da ist echt ganz viel richtig gelaufen. Es wird bei uns im Café hoch und runter gespielt. Also da gehe ich rund davon aus, dass er auf einer Liste landet. Bei mir eben auf der Kennerspielliste. Dann habe ich The Gang von Cosmos Games, eins meiner liebsten Spiele des letzten Jahres überhaupt. Auch das sehe ich eher im Kennerbereich, weil das schon so ein bisschen voraussetzt, dass man sich so mit Pokerblättern und so auskennt. Aber wenn es im roten Pöppel landet, wäre ich auch nicht traurig. Also The Gang von Cosmos. Und dann habe ich noch Neuland von Game Factory. Da muss ich sagen, das ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel, wo man sich gegenseitig ziemlich krass im Weg stehen kann. Und dem Spiel hatte ich auch sehr viel Spaß. Also hoffe ich, dass das einen Kennerspielplatz ergattern kann.
Auch vielen, vielen Dank an die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker. Wir wollen die trinkspielaffinen Leute am Ende nochmal abschießen. Sowas. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch, bevor wir die Auswertung ganz kurz, ich werde einmal vorlesen, ich habe mitgeschrieben. Wir können jetzt gleich sagen, wer Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres ist. Ich lese das gleich vor, es ist festgelegt. Wahrscheinlich hat Bombbusters beides gewonnen, muss ich mal gucken. Aber ganz kurz noch zu den einzigen Tipps, die neu waren. Neuland, hat einer von euch Neuland gespielt von Game Factory?
Nein, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich weiß, dass unsere Kira das damals gespielt hat und gesagt hat, großartiges Spiel. Und ich habe dann auch damals ein paar mehr gekauft gehabt und die haben sie auch verkauft. Ist inzwischen auch schon wieder ein bisschen ruhig geworden um den Titel, kann ich sagen. Ja, ich dachte ganz am Anfang hätte es schon mal jemand genannt, tatsächlich. Dachte,
ja, die Alex Brettspielhamster, aber die hat einfach ja auch viel mehr Titel genannt, als sie.
Ja, verstehe. Ja, gut, würde ich zum Beispiel nie machen, dass ich jetzt noch Naboria oder Fate oder was weiß ich was nenne.
Du hattest auf deiner Liste noch Honorable Mentions, oder wie?
Ja, nee, aber ja, also keine Ahnung, Kira war damals sehr begeistert und oder hat zumindest gesagt, sehr großartiges Spiel und hat sich auch, wie gesagt, dann entsprechend am Anfang gut verkauft. Sieht auch irgendwie schön aus, könnte ich mir auch gut vorstellen in den ganzen Kategorien, aber ich habe leider keine Erfahrung damit.
Alles klar, dann kommen wir jetzt eigentlich nur noch zur Auswertung eben. Das heißt, ich bitte um einen Trommelwirbel, vielleicht muss ich ihn noch machen. Vielen Dank, lieber Chris. Was für ein fürchterliches Geräusch. Normal würde ich es rausschneiden, aber es war ja Absicht. Also, Kennerspiel des Jahres, damit Sascha auch noch Mittag essen kann, bevor der Laden aufmacht. Kennerspiel des Jahres wird laut all den Leuten, die heute ihre Beiträge eingesendet haben und uns, Endeavor die Tiefsee. Und zwar mit 10 Leuten, die das genannt haben als Nominierte. Ich habe übrigens nicht unterschieden, ob die Leute das jetzt als Gewinner genannt haben, sondern ich habe einfach die ganzen Nominierten aufgeschrieben und am häufigsten genannt wurde Endeavor die Tiefsee. Auf Platz 2 ist Bombusters. Also auch beim Kennerspiel 2. Platz. Auf Platz 3 ist The Gang mit 5 Nennungen. Nee, Quatsch, Seti ist noch auf Platz 2, auch mit 6 Nennungen, genauso wie Bombusters. Platz 3 ist The Gang mit 5 Nennungen. Und dann folgen einfach noch der Rest, Astrobin mit 3, die Blumenstraße mit 3. Ah nee, Slay the Spire mit 4, habe ich vergessen. Faraway mit 2 und Life of the Amazonia mit 2. Und dann haben wir nur noch einer Nennungen, das Unbewusste, Kauri, Rival Cities, Suna Avalo, Fischen, Whispering Woods, Zenith, Galileo Galilei, Tea Garden, Seven Empires, Castle Combo, Intarsia, Duell um Mittelerde und Neuland. Ja, das sind die Kennerspieltipps. Ich glaube, Endeavor ist der große Favorit, oder? Oder ist es doch Bombusters?
Also, je nachdem, wie sie es halt einkategorisieren. Wie gesagt, wenn Bombusters Spiel des Jahres Kandidat wird, dann wird es, glaube ich, Endeavor. Und ansonsten wird sich Endeavor mit Bombusters messen lassen müssen. Und dann ist meiner Meinung nach Bombusters der deutlich bessere Kandidat.
Jo, dann kommen wir noch zum Spiel des Jahres 2025. Gewonnen hat, bei uns zumindest, Bombusters mit 10 Nennungen. Ich glaube, der Elefant im Raum, Bombusters muss eigentlich irgendwas gewinnen. Platz 2 ist Faraway mit 7 Nennungen. Sehr gut. Platz 3 ist in der Tat Miezekatze mit 6 Nennungen. Und danach folgen mit je 4 Nennungen Castle Combo und Krakel Orakel mit 3 Nennungen Agent Avenue, Flip 7, Cities. Das war's. Und noch mit 2 Nennungen Point of View, The Gang, Slide, Power Up. Und mit einer Nennung Ich habe fertig, Media Aethers, Superstore 3000 und Medium. Ja, das waren alle Nennungen. Sascha, dann darfst du noch einen abschließenden Kommentar vielleicht sagen. Ist das so ungefähr das Bild, was du auch hast? Bombusters, Faraway?
Das waren ja zufälligerweise genau meine 2 Siegernennungen. Aber ja, also ich sag, es ist immer schwierig, weil gerade die Kategorisierung ist immer ein schwieriges Thema und wer weiß, der eine oder andere Überraschung zaubert die Jury dann doch immer noch aus dem Hut, sage ich mal. Von daher lässt sich immer trefflich darüber diskutieren und ja, auch der SETI-Titel, sage ich mal, ich schließe es auch überhaupt nicht aus, dass es da genannt wird. Ich fand es auch ein unheimlich gutes Spiel. Es ist einfach nur so Gefühlssache zum Beispiel und ja, jetzt muss ich halt selbst mal in mich gehen, überlegen, was könnte tatsächlich nominiert werden, damit ich noch rechtzeitig bestelle und auch entsprechend genügend auf Lager habe, sobald es dann die Nominierungen verkündet werden. Von daher, ich bin gespannt.
Also ich finde, wir waren gar nicht so weit weg. Also jetzt, es gab natürlich ein paar Ausbrüche nach links und rechts und nach oben und nach unten. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was halt läuft, auch als Menschen, die halt Brettspiele konsumieren. Ich bin auch super gespannt, was es wird. Ich bin noch nie so gespannt gewesen wie dieses Jahr. Irgendwie, ich weiß nicht warum, ist es wahrscheinlich dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, dadurch, dass wir diesen Podcast haben. Aber ich war noch nie so gespannt, obwohl das stimmt nicht. Ich war damals 2022, als Cryptid mit nominiert wurde, hätte ich mich einfach sehr gefreut, wenn es das geworden wäre. Aber das ist Geschichte. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote, eine ganz winzige, besteht aus zwei Worten. Also zwei Worte ist ein bisschen übertrieben. Nämlich, ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass in den letzten 5 Jahren die Spiele, die in Deutschland gewonnen haben, auch in anderen Ländern gewonnen haben. Und das gilt auch für alle, außer für zwei Sieger. Und diese zwei Sieger, die nirgendwo anders in Europa gewonnen haben, sind Paleo und Emission. Was ich ziemlich erstaunlich finde und mich immer so ein bisschen nachträglich gefragt habe, ob das einfach am Brettspielgeschmack der Deutschen liegt. Obwohl es ja beides, also bis auf Paleo, aber Emission ist ja auch kein deutsches Autorenteam, das da dran saß. Dementsprechend das nur als kleine Anekdote. Also alle Tipps, die wir hier abgegeben haben, könnten Sieger werden, aber vielleicht auch nur in Deutschland. Also so ganz sicher sind meine Wettquoten nicht, die ich vorhin vermitteln wollte.
Ich glaube, es wird Stichwahl. Und mit diesem Wort zum Montag möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Chris, vielen Dank, dass du heute Morgen die Zeit gefunden hast. Inzwischen haben wir heute Nachmittag.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei dir für die tolle Moderation.
Gerne doch. Und Sascha, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich weiß, gerade wegen der technischen Probleme am Anfang haben wir sehr viel deiner Zeit benötigt. Du musst wahrscheinlich gleich noch kurz dein Mittagessen in dich reinstopfen und dann den Laden aufmachen, ne?
So sieht's aus. Ja, hat es etwas länger gedauert, als ich vermutet hatte, aber hat Spaß gemacht und ich habe fertig.
Ja, vielen Dank. Spiel des Jahres 2025. Ich habe fertig. Großes Highlight. Genau, vielen Dank euch beiden. Dann moderiere ich ab. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne auf Podcast-Portalen. Das wäre in der Tat immer das Liebste, was ihr für uns tun könntet, die Bewertung. Ansonsten könnt ihr uns gerne Feedback senden an kontakt@behindboardgames.de oder auf Instagram bei @behindboardgames, einfach per Direktnachricht. Oder ihr kennt mich persönlich oder Chris und findet uns irgendwo und faltet uns zusammen für das Zeug, was wir wieder verzapft haben. Gerne jederzeit. Gerne auch positives Feedback, ne? Ihr könnt uns gerne auch eine 3-Seiten-Mail schreiben, wie toll ihr uns findet. Alles erlaubt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt in diesem zweiten Teil der Spiel des Jahres Orakelfolge, die wir unbedingt auch machen wollten. Nächstes Jahr würde ich vielleicht ein bisschen weniger Gastbeiträge einspielen. Das wäre vielleicht so ein Takeaway. Gut, sagt bitte auch noch ciao, ihr beiden. Und ich auch von meiner Seite auch. Ciao, ciao, Leute. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.